Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
Herzlich willkommen zur ersten Episode Beyond Touch, der Podcast über Voice und digitale Sprachassistenten. Mein Name ist Claudius Herz und bei mir sind meine beiden Co-Gesellschafter Mike Metzen und Daniel Mittendorf. Wie geht's euch beiden?
Sehr gut. Danke, Claudius. Und dir?
Mir geht's prima, danke. Ich freue mich auf diese Episode, die ein bisschen der Vorstellung von uns dreien, unseren Personen und unserer gemeinsamen Agentur Beto dient. Da würde ich sagen, drehen wir eine kurze Vorstellungsrunde und im Verlauf des Gesprächs können wir dann gerne den Blick auf das Thema Voice und Conversational Interfaces genauer richten und zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die Ausrichtung des Podcasts geben. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und steigen auch gleich ein. Und da geht es bei mir auch mit der ersten Neuerung los. Ich habe nämlich meinen Nachnamen geändert. Ich heiße nicht mehr Konopka, sondern Herz, Claudius Herz. Darüber hinaus bin ich seit circa 13 Jahren im Digitalmarketing tätig. In dieser Zeit war ich für dreieinhalb Unternehmen tätig und habe mit einer kleinen Agentur diverse Unternehmen beim Aufbau ihrer Marketingaktivitäten geholfen. Eingetaucht ins Digitalmarketing bin ich bei Toptarif. Das war ein Holzbrick Rocket Venture, mein ernstzunehmender Konkurrent von Check24. Für Toptarif hatte ich ab 2007 das Affiliate-Marketing, Display-Marketing und Kooperationsmanagement aufgebaut. Das ging damals alles gerade ganz frisch los. War für mich selber auch so ein bisschen die Initialzündung ins Digital-Business hinein. Bin dann 2009 schon zu Lieferando. Da war ich dann bis Mitte 2013 tätig, so als klar war, dass TKW Lieferando übernehmen wird. Und habe dann da eigentlich die komplette Reise mitgemacht. Wir sitzen im Shared Office und sind eine Handvoll Mitarbeiter. Ich glaube, ich war irgendwie der fünfte oder sechste Mitarbeiter. Und bauen die Company auf, sind dann innerhalb der 4 Jahren, glaube ich, 4-mal umgezogen. So schnell ist das ganze Unternehmen gewachsen. Und dann im Peak waren wir dann, glaube ich, irgendwie mal 180 Mitarbeiter oder 160, 180, irgendwas in der Drehe. Also war, ging rasant. Und als ich da anfing, also ganz am Anfang, da wurden praktisch noch, wurde noch mit dem Fahrrad losgefahren und da wurden Pizzalieferanten unter Vertrag genommen. Das muss man sich mal überlegen, wo das Unternehmen heute steht. Naja, jedenfalls habe ich da die verschiedenen Marketingkanäle aufgebaut für Lieferando. Es ging los mit SEO, dann Affiliate Marketing, CRM und später dann eine Position als CMO, beziehungsweise Co-CMO, das gesamte Marketing verantwortet. Nach Lieferando und ja, einer kurzen Zwischenstation in Amsterdam bei Emesa, das war mal seinerzeit eines der schnell wachsenden Technologieunternehmen Europas, also um 2013 rum. Und dann zu Lumas Whitewall, da habe ich die komplette Marketingverantwortung für Whitewall übernommen und insbesondere die Internationalisierung in den USA, also Europa, aber vor allem in den USA vorangetrieben. Das war mal eine ganz andere Welt für mich in puncto Marketing, weil da war sehr viel Print, sehr viel Messen, sehr viel so Ausstellungen, Vernissagen, Events, das ganze Retail-Business, also sehr offline, so ein bisschen noch aus der alten Welt gegenüber, zumindest Lieferando, wo alles total eben auf den digitalen Kanälen lag und alles hart CPO, CPAs ausgesteuert wurde, war das nochmal so die zweite Marketingwelt, sage ich mal, die ich da mitgenommen habe. Und dann 2018 raus, da wurde dann Whitewall an CW verkauft und dann war das Kapitel für mich geschlossen. In den ganzen Jahren hatte ich nebenher, wie eingangs erwähnt, eine kleine Beratungsagentur. Da haben wir verschiedenen Companies geholfen, ihr Marketing aufzustellen, die Kanäle ins Fahrwasser zu bringen und die Schritte zu gehen. Unternehmen, die man da vielleicht kennt, sind so Flaconi, Plister, Trademob, Schutzklick, ja, so die Richtung. Und ja, dann war aber 2018 und da war für mich so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Das ganze Marketing-Spiel, Marketing-Fächer, das hatte ich jetzt so ein bisschen durchgespielt. Also, so, wie gesagt, einmal so komplett performance-gerichtet, einmal so ein bisschen die Offline-Welt. Weiß, dass es auch Schnittmengen gab. Und das Spiel kenne ich nun und dann war die Frage, okay, was mache ich denn jetzt? Und grundsätzlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch, aus Neugier getrieben, Bock auf was Neues und etwas, was ich eben die letzten 10 Jahre nicht gemacht habe und irgendwie auch neue Learnings erzielen. Und während ich mir da verschiedene Modelle angesehen habe, bin ich eben auf das Thema Voice gestoßen und war da relativ schnell geflasht von, war in der Zeit auch 2018, wo der Hype-Cycle, glaube ich, am höchsten war. Also die meisten Skills wurden bisher in 2018 gelauncht. In den Medien wurde sehr breit über Voice als die neue Welle berichtet. Da, Infos, wie viele Mitarbeiter Amazon jetzt eingestellt hat oder wie viele Stellen da noch ausgeschrieben sind für die Echo-Devices und Sprachassistenten Alexa. Und wie viel Smart Speaker verkauft werden, auf wie viele Devices, Smartphones, die Sprachassistenten von Google und Apple laufen, etc. Also war einfach alles recht pushy. Und das hat mich ziemlich stark abgeholt, muss ich sagen. Und bin dann auch tiefer rein in das Thema. Im Grunde genommen waren das dann so 3 Flöcke, würde ich mal so sagen, die ich spannend finde. Also war einmal so im Kleinen, das ganze Prinzip der geöffneten oder offenen Plattform, wie es eben so ein Alexa, ein Google Assistant oder jetzt auch ein Samsung handhabt, wo die Plattform eben Alexa, Google Assistant und Bixby erweitert werden können durch Applikationen, das sind dann in dem Fall Skills, Google Actions, Capsules und das, was man eben auch schon kennt, irgendwie aus, früher waren es Programme, die mit Software erweitert wurden, dann, keine Ahnung, Browser-Add-ons, dann Betriebssysteme für Mobile mit iOS, Android, wo die Apps drauf kommen. Also so einmal dieses im Kleinen, das Spiel, aber auch im Großen gerichtet, wenn man sich jetzt Unternehmen anschaut, wie Mercedes oder Miele, die eigene Sprachbots bauen, eigene Schnittstellen, das sind dann schon fast wieder eigene Betriebssysteme. Das ist natürlich ein Wahnsinnsmarkt. Und am Ende muss man sich dann fragen, wo führt das eigentlich alles hin? Dann haben wir Chatbots, Sprachbots, gemixte Experience. Alles spricht mit allem. Und wenn man da mal nüchtern drauf guckt, geht es dann auch gar nicht mehr so rein um Voice, was dann eigentlich so primär im Raum stand, sondern um gänzlich anderes, neues Online-Sein. Das unterscheidet sich dann schon sehr stark von Desktop und Mobile. Und dieses Potenzial, das sehe ich als gigantisch an, fand ich super spannend und hat dann auch im Endeffekt im zweiten Schritt meine Neugierde geweckt, eben in dieses Thema vollends einzutauchen, das neue Zeitalter mitgestalten zu wollen, da von Anfang an dabei sein zu wollen. Und ich hatte wieder so ein bisschen das Feeling wie damals bei Top-Tarif, als man so die ersten Kampagnen, die ersten Werbemittel, wo das alles losging, live gestellt hat, dass dann ein paar Meter die Links vertrackt hat, in Google Analytics rein ist und dachte, wow, ich sehe ja alles. Und alles und dieser Optimierungstrieb dann richtig einsetzte. Das habe ich so ein bisschen wieder gespürt, als mir klar wurde, wo das ganze Voice-Thema hingeht. Und ja, letztendlich hat mich das total überzeugt. Und diese Überzeugung mündete dann in der Gründung der Digitalagentur Beyto. B-E-Y-T-O steht für Beyond Touch zusammengeführt und zeigt auch so ein bisschen den Grundgedanke, dass es eben nicht rein um Voice ist. Ne? Also es ist alles so, was nach oder auf diesen stumpfen Touch, den wir jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre haben, oder 10 Jahre folgen wird. Und da geht es halt klar um Voice, geht es aber auch um Sensorik, um Bewegung, um Gestik, Mimik, Tonlagen. Wahrscheinlich wird auch Touch noch ein Teil davon sein, wie es auch irgendwie immer ein Display gegeben wird. Aber das sollte halt ein bisschen breiter gefasst werden. Daher der Name Beyto auch zu finden unter beyto.com. Und die Agentur stützt sich so ein Stück weit auf 2 Säulen. Einmal haben wir da das klassische Beratungsgeschäft, wo wir diverse Unternehmen beraten, helfen, die ersten Schritte auf dem Gebiet zu gehen. Das können digital, das sind digitale Unternehmen wie Brands of France, Noblego, Lieferando. Es sind aber auch Konzerne wie Amazon selbst oder eben auch so Bayer, wo es dann eben nicht nur um Alexa und den Skill geht, sondern auch um eigene Sprachinterfaces, die dann in so einer eigenen Domäne quasi kreiert werden und aufgebaut werden. Und ja, da bieten wir im Endeffekt komplett die ganze Kette ab von Workshop, Strategie bis hinten. Wir bewerben und machen das Marketing für den fertigen Bot oder die Applikation. Die zweite Säule ist dann so ein bisschen das Beta-Research. Das unterstreicht auch wieder so diesen Trieb des Gestalten-Wollens und einzutauchen in das Thema und das, was wir dort im Endeffekt so für uns entdecken, heben, aufbrechen und an Erkenntnissen gewinnen, das wollen wir halt auch immer dem Markt bereitstellen und um diesen auch mit zu gestalten. Und was wir da eben machen, wir kreieren eigene Skills, da haben wir jetzt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, ich glaube über 50, 60 verschiedene Skills laufen, aber genauso auch Google Actions und Bixby Capsules. Wir führen Marktstudien durch. Wir bringen jedes Jahr die Smart Speaker Studie in Deutschland raus. Jetzt dieses Jahr im März. Wir haben jetzt im September einen neuen Marktreport für Applikationen für die Alexa Sprachassistenten erstellt. Da auch ein neues Tool rausgebracht. Und allgemein Tools sehen wir halt auch als ein Bereich von Beta Research. Wenn wir jetzt schauen, wie wir arbeiten und wie wir entwickeln, da stolpern wir halt auch über kleinere Tools, Anwendungen, die wir für uns bauen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Und die stellen wir aber auch über unsere Website dem Markt zur Verfügung. Da kann man auch auf beto.com oben mal die Top-Navigation schauen. Dann unter dem Reiter Research findet man die diversen Studien und Reports. Und unter Tools kann man sich anschauen, was wir da bieten. Ja, soweit der Überblick zu meiner Person in Beto. Und Mike, ich glaube, du warst im November dann dazugekommen. Vielleicht magst du das mal ein bisschen ausführen, wieso, weshalb und wer du so bist. Damit übergebe ich mal das Wort.
Alles klar. Ja, danke für die Infos und das Intro, Claudius. Und ja, ich habe einen ähnlichen Lebenslauf wie du. Ich bin auch seit 2006 jetzt im Digitalmarketing tätig und bin im Performance-Marketing groß geworden, insbesondere mit SEO und mit SEA. Nach verschiedenen Stationen in Köln bei Hitmeister, großer Online-Marktplatz, der vor vielen Jahren an Real verkauft wurde, und nach einer Station in Boston bei Spreadshirt, habe ich 2009 die AKM3 GmbH gegründet mit meinem langjährigen Weggefährten André Alper und bin ins Agenturgeschäft eingestiegen. Und wir haben die AKM3 GmbH innerhalb weniger Jahre zu einer der größten Search-Agenturen in Europa aufgebaut. Wir hatten dort auch im Peak um die 180 Mitarbeiter, waren international tätig und haben diese Agentur 2014 an eines der größten Werbenetzwerke weltweit verkauft, an Publicis, und war dort noch mehrere Jahre aktiv unter der Brand Performix und bin dort 2018 raus, und 2011 habe ich auch mit André zusammen noch Nublego gegründet. Das ist ein E-Commerce-Shop zum Thema Zigarren, der mittlerweile der zweitgrößte Online-Shop ist in Deutschland. Und ja, nach meinem Ausstieg bei Performix war ich auch auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und bin auch auf das Thema Voice gestoßen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich schon bei meiner Tätigkeit bei Performix mit dem Thema Voice, beziehungsweise eher, sage ich mal, Voice SEO in Kontakt gekommen bin. Und wir dort auch schon verschiedene Unternehmen beraten haben, wie sie sich quasi für das Voice-Zeitalter aufstellen können. Und das fand ich halt eben sehr, sehr spannend, weil es einfach, sag ich mal, sich schon so ein bisschen unterscheidet von der klassischen Suchmaschinenoptimierung und sich man da auch reindenken musste und einfach verschiedene Prozesse da unterschiedlich sind und man sich einfach auch mit neuen Technologien beschäftigen muss. Und das ist auch so ein Thema, was du eben angesprochen hast. Wir reden hier quasi von einem neuen Zeitalter, weg von Touch hin zu Voice und Sensorik. Und ja, du hast schon richtig gesagt, es wird viel jetzt gerade über Voice gesprochen, aber in naher Zukunft wird sich da noch einiges ändern und wir werden Geräte über Mimik steuern können und vieles anderes. Nichtsdestotrotz ist Voice aktuell schon noch sehr, sehr im Fokus. Das hat auch damit zu tun, dass halt eben die Smart Speaker Verbreitung enorm zugenommen hat in den letzten 2-3 Jahren. Da ist die USA uns ja immer auch so ein bisschen voraus. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, so vor 2 Jahren, als du die Agentur gegründet hast, gab es sicherlich so einen gewissen Peak. Und ja, das war für mich dann quasi auch so der Punkt, dort einzusteigen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ja, Claudius, wir kennen uns jetzt auch schon seit über 10 Jahren, sind in verschiedenen Projekten zusammengekommen und ich denke mal, dass wir da beide dieselbe Philosophie haben und entsprechend auch, dass das Know-how, das, was ich eben aus dem Agenturgeschäft mitbringe und du mit deiner langjährigen Inhouse-Erfahrung, war das, glaube ich, ein ganz guter Fit und wir sehen beide, dass das Potenzial dort auch weiterhin eine Agentur aufzubauen und in dem Bereich halt eben zu wachsen. Ist sicherlich frühphasig. Wir befinden uns jetzt quasi in einer Phase, die man vergleichen kann mit der App-Phase, Mobile-Phase vor gut 10 bis 12 Jahren. Zu dem Punkt kommen wir später noch. Aber wir sind da schon noch durchaus am Anfang. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen triggert, diesen Bereich mit aufzubauen und auch die Landschaft in Deutschland vor allem da zu prägen. Und ja, es ist spannend zu sehen, wie die Entwicklungen sind, dass immer mehr Leute Smart Speaker zu Hause nutzen, was unsere Studien ja auch zeigen. Und ja, wo die Reise hingehen wird, das wird sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren herausstellen. Aber das Potenzial ist da. Und wir beide sind ja mehr so marketinglastig und sind sicherlich gut in den Themen, wenn es darum geht, strategische Beratungen zu machen. Wir sind jetzt aber keine Programmierer, beziehungsweise sind wir durchaus in der Lage, auch, sag ich mal, Voice-Applikationen zu designen, Dialogmodelle zu erstellen. Aber wir haben beide schnell gemerkt, dass uns eigentlich dort noch ein Partner fehlt, der uns halt eben bei den ganzen technischen Themen unterstützen kann und diesen Bereich auch ausbauen kann. Ja, und so sind wir eigentlich dann auf den Daniel gestoßen, den wir schon vor einiger Zeit kennengelernt haben, der schon sehr lange in der Szene aktiv ist und sich schon länger mit dem Thema Voice beschäftigt. Und da hatten wir eigentlich mal einfach mal angeklopft bei Daniel, ob er sich vorstellen könnte, mit uns zusammen was aufzubauen. Genau, und deswegen würde ich jetzt gerne an Daniel weitergeben, der Dritte im Bunde bei uns, der jetzt halt auch schon einige Monaten bei uns ist. Und ja, Daniel, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was von dir erzählen und wie du dann letztendlich auch zu uns gekommen bist.
Ja, sicher, Mike, danke. Ja, also erstmal zu meiner Person, Daniel Mittendorf, Baujahr 86. Ich habe bis 2010 Druck- und Medientechnologie an der Uni in Wuppertal studiert, mit dem Schwerpunkt auf Medientechnologie, Webprogrammierung und Innovationsmanagement. Schon während des Studiums, auch um mir das finanzieren zu können, war ich parallel in der Unternehmensberatung aktiv und eben für die Druck- und Medienbranche. Habe da mit dem Fokus auf das Thema Web-to-Print und Internet für große Unternehmen wie Heidelberger Druckmaschinen gearbeitet. 2012 habe ich dann den Wechsel auf Agenturseite gemacht und habe da für den deutschen Einzelhandel als Leiter der IT-Entwicklung mit Fokus auf Web und Online ein Team geleitet. Wir haben unter anderem auch für Trinkgut das neue Online-Portal gelauncht. 2015 wurde ich dann gefragt, ob ich auf Unternehmensseite wechseln würde. Bin dann zu Fressnapf gegangen, habe da als Projektmanager den Online-Shop betreut und ein externes Team für das ganze Thema Frontend geleitet. Und nach dem Thema Uni, Unternehmensberatung, Agentur und dann auf Kundenseite fehlte eigentlich nur noch, dass ich mich selbstständig mache. Und 2017 kam dann so langsam das Thema Voice auf. Und wir haben uns hier privat dann damals noch aus UK die ersten Geräte importiert, weil mich das ganze Thema so interessiert hatte, also Alexa-Geräte. Ja, und letztlich habe ich dann seit 2017 für Alexa programmiert. 2019 und 2018 kam dann immer noch ein bisschen Google und Bixby dann dazu. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich mich 2019 dann tatsächlich selbstständig gemacht habe. Und habe dann als DigiVoice auch viele coole Projekte und Unternehmen begleitet, wie Westermann, den Westermann Verlag, Amazon Music, und für eReality habe ich dann den Einstieg auf Bixby gemacht. Habe dann 2019/20 wurde ich dann Bixby Premier Developer und Alexa Champion. Habe Anfang 2020 dann 3 Bixby Awards gewonnen und ein paar Top 10 Skills entwickelt, wie den Stream Player unter anderem. Und ich habe Mike und Claudius dann, ich glaube 2019 im August, haben wir uns zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung von Amazon kennengelernt und auch mal ausgetauscht. Ja, und dann sind wir seitdem immer wieder ein bisschen auch im Kontakt geblieben und hatten ein paar interessante Projekte, an denen wir da auch schon, die wir gemeinsam verfolgt haben. Ja, und Anfang des Jahres dann, weil wir ja alle auch und ich auch im Voice-Bereich, wir wollten immer weiter nach vorne und zu Beginn dieses Jahres kam es dann eben zum Zusammenschluss zwischen DigiVoice und Beitu, weil wir alle drei eigentlich das Ziel verfolgen oder die gemeinsame Vision verfolgen, Voice gerade im deutschsprachigen Raum stark weiterzuentwickeln, zu prägen. Und das jetzt nicht nur im Bereich von Alexa, Google, Bixby, Skills und Voice-Apps, sondern eben auch für dedizierte eigene Sprachassistenten, wie der Claudius gerade auch schon sagte, dass wir mal gucken, dass wir in dem Bereich von Hey Mercedes und so oder auch andere Unternehmen entwickeln ja eigene Sprachassistenten. Ja, und Beitu investiert eben kontinuierlich auch in Marktforschungsprojekte, wie eben die Smart Speaker Studie, und mit dem ganzen Ziel und unserer Vision dahinter eben der Branche tiefergehende Informationen zu dem Voice-Geschäftsfeld und zu sprachgesteuerten Assistenten zu entwickeln und zu präsentieren. Und weil das, was Mike und Claudius vorhatten, sich so absolut in die gleiche Richtung bewegt wie das, was ich machen wollte, dann war das einfach ein No-Brainer zu sagen, komm, wir bündeln unsere Ressourcen, wir gehen zusammen weiter und entwickeln zusammen den Voice-Markt in Deutschland und gucken, dass wir da in die Zukunft gehen. Und das war dann tatsächlich so das Thema, weswegen wir dann auch gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen. Ja, ganz spannend fand ich von vornherein auch immer, das hatte ich ja auch im Vorfeld schon gesehen, bevor ich mit Beitu, bevor wir da zusammengekommen sind, eben die Research-Aktivitäten, die gemacht wurden. Und ich glaube, da kann Claudius dann am besten noch ein bisschen was zu erzählen, was da in letzter Zeit gemacht wurde und auch jetzt ganz aktuell wieder.
Ja, gerne. Im Grunde genommen würde ich an der Stelle, ich hatte das halt eingangs ein bisschen erwähnt, was wir alle schon gemacht haben, wir erheben ja, sagen wir so, divers Daten und aggregieren sie und werten sie aus. Und mal entsteht die ein oder andere Infografik daraus. Manchmal sehen wir, hey, an der Stelle bietet sich ein kleines Tool total gut an, damit man diese Daten eben nicht einmal oder lediglich initial erhebt und verarbeitet, sondern das schon in einem regelmäßigen Rhythmus machen kann. Oder wir bringen ganze Studienreports raus. Und da können wir ja vielleicht mal kurz drauf eingehen. Wir haben zwar jetzt im September einen größeren zu den Alexa Skills. Aber wenn wir nochmal ein Stück weiter nach vorn gehen dieses Jahr, im März 2020 haben wir ja die alljährige Smart Speaker Studie durchgeführt und den entsprechenden Report rausgebracht. Hatten das dieses Jahr auch mal ein Stück breiter aufgestellt. In 2019 hatten wir das komplett selber durchgeführt über eine Online-Umfrage und die Teilnehmer selber akquiriert. Es waren ungefähr 1.500 Teilnehmer. das nennen wir dann immer so ein bisschen die technikaffine Zielgruppe volljähriger Deutsche. Und dieses Jahr haben wir uns die YouGov noch dazu genommen, also haben das in der Parallel gefahren, haben einmal mit YouGov eine sogenannte Omnibus-Umfrage, eine Online-Umfrage durchgeführt und knapp über 2000 Personen, das ist auch repräsentativ gewesen, haben parallel dazu noch unsere eigene Online-Umfrage durchgeführt. Das waren diesmal so roundabout 1200 technikaffine Deutsche und da gab es schon spannende Insights, die ich selber auch so gar nicht erwartet hatte. Ist natürlich alles auf Smart Speaker erstmal ausgerichtet, weil das eben so das treibende Element in unseren Augen ist, was diese ganze Sprachassistenten eben auch verstärkt in die Haushalte gebracht hat und in die Verwendung. Sprachassistenten rein gab es ja schon deutlich früher. Aber um da mal so 4, 5 Key Facts zu nennen, die ich ganz beeindruckend fand und dann daraus vielleicht einen Bogen zu spannen, was das eigentlich bedeutet im Resultat. Es geht erstmal damit los in den Ergebnissen, dass jeder vierte Deutsche mindestens ein Smart Speaker besitzt. Was ich eine Wahnsinnszahl finde und so hoch auch nicht erwartet hätte. Und die Hälfte der deutschen Besitzer hat auch mehr als ein Gerät. Also ich kann das natürlich von mir, ich bin jetzt affin und sicherlich nicht repräsentativ. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, 3, 4 Geräte. Aber dass die Hälfte der von YouGov befragten Teilnehmer mehr als ein Gerät besitzt, von diesen 25% der Deutschen, finde ich schon stark. Und die wiederum davon, also auch die Hälfte benutzt das Ding auch noch, also den Smart Speaker und den Sprachassistent täglich. Und unter den Tech-Interessierten, die wir natürlich aus einer technikaffinen Zielgruppe rausgezogen hatten, sind es fast 90%, die den Sprachassistenten täglich im Einsatz haben. Was auch enorm hoch ist. Sicherlich aktuell noch getrieben, ein bisschen durch einfachere Themen wie Streaming und Vereinfachungen von Alltagssituationen. Aber dennoch 90%, extrem hohe Zahl. Und von allen Befragten, dann noch 40% der Deutschen sehen das auch ähnlich wie wir. Also glauben, dass Sprachassistenten, Smart Speaker zukünftig eine deutlich gewichtige Rolle spielen werden. Und unter den Tech-Interessierten sind es 80%. Also im Grunde genommen hoher Verbreitungsgrad, hohe Nutzungsrate und Vertrauen in die Technik nach vorn gerichtet. Finde ich stark. Und jetzt zum letzten Fact, der vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlägt, Thema Erweiterung, Individualisierung. Hier geht es natürlich sehr um die Plattform der großen Anbieter. Alexa Skills, Google Actions werden aktuell von der Hälfte aller Smartphone-Besitzer genutzt. Und heraus kam dabei auch, dass sich viele deutlich unter oder schlecht informiert darüber fühlen, über die Möglichkeit, den Sprachassistenten zu erweitern über eben Sprachanwendungen, Voice-Apps, beziehungsweise gar nicht so richtig wissen, wo sie die finden. Und das ist eigentlich auch das, was wir wahrnehmen. Ich meine, Daniel, du hattest ja jetzt den Stream-Player als erfolgreichen Case erwähnt, der ja auch mit zu den erfolgreichsten Skills überhaupt gehört.
Richtig, ja.
Aber was wir halt gleichzeitig auch sehen ist, wenn wir Skills launchen, ob das jetzt eigene sind, also aus der Abteilung Beta Research oder auch Kundenprojekte, dass der Traffic, die Reichweite in den Skills Stores eben noch deutlich unterrepräsentiert ist. Also es schwerfällt, relevante Reichweiten zu erzielen. Was sicherlich auch total dieser Frühphasigkeit zum einen geschuldet ist und zum anderen eben, dass, wie es die Umfrage zeigt, viele eben gar nicht wissen, was da möglich ist und wo sie das quasi herbekommen, sage ich mal ganz salopp. Würdest du das einschätzen, Mike?
Genau, also was die Studie ja auch gezeigt hat, ist auch so ein bisschen das Nutzungsverhalten. Also die Leute wissen eben oft auch gar nicht, dass es halt, sag ich mal, verschiedene Voice-Applikationen gibt, die man aktivieren könnte. Die Nutzung der Smart Speaker begrenzt sich ja größtenteils darauf, sag ich mal, das sind irgendwie so Smart Home Anwendungen, macht das Licht an, macht die Heizung wärmer. Das sind alles einfache Befehle, die funktionieren. Dann ist es auch sowas wie das Abspielen von Playlisten, also Musik abspielen oder simple Stellen von Fragen. Das sind die Funktionen, die ja aktuell immer noch am häufigsten genutzt wird. Ja? Und je komplexer eine Anwendung wird, ja, desto weniger wird das auch genutzt. Beispiel, es gibt ja ganz viele Spiele, die entwickelt wurden für die Alexa zum Beispiel. Und da ist es so, dass die Leute das eigentlich kaum nutzen, weil ich einfach glaube, dass ja, an manchen Stellen einfach noch nicht so weit sind, dass die Interaktivität oder ja, noch nicht so ist, wie man sich es eigentlich vorstellt und dass die Leute dann auch relativ schnell frustriert sind, wenn dann eine Voice-Applikation nicht so funktioniert, wie man es eigentlich erwartet. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum die Leute halt eher die Smart Speaker aktuell noch nutzen, um halt eben einfache Befehle auszuführen. Aber ich bin mir sicher, dass da in naher Zukunft auch doch das zunehmen wird, wenn halt eben die Alexa entsprechend weiterentwickelt wird oder auf andere Sprachassistenten. Dann, du hast ja auch angesprochen, ne, dass die Leute, die Smart Speaker oder mehr als 50% die Smart Speaker täglich nutzen, das finde ich auch sehr spannend. Das heißt, die Leute wissen oder lernen sehr schnell, wie man eigentlich mit Sprachassistenten umgehen kann. Aktuell haben wir halt eben diesen sehr starken Fokus auf Alexa, weil halt eben die Smart Speaker von Amazon am weitesten verbreitet sind. Das wird sicherlich auch erstmal so bleiben. Nichtsdestotrotz, was ich halt eben auch sehe, ist, dass also ich selber nutze zum Beispiel Sonos-Boxen und dort sind ja auch schon Sprachassistenten integriert, jetzt in dem Fall eben Alexa und der Google Assistant. Das finde ich jetzt auch eine spannende Entwicklung, weil es gibt ja noch viele andere Firmen, die ja vor der ähnlichen Herausforderung stehen, ob die jetzt quasi ihren eigenen Sprachassistenten nutzen oder halt eben sich fokussieren, Alexa und Google Assistant zu nutzen oder ob die halt eben beide Welten zulassen. Man muss ja einfach nur ein bisschen weiter überlegen, auch größere Hersteller wie jetzt irgendwie Siemens oder Miele, wo die Geräte auch schon via Voice durchaus bedient werden können. Oder Autoindustrie, ja, die großen Autohersteller haben alle ihren eigenen Sprachassistenten. Das ist alles super spannend und ich glaube auch die Kombination dieser Welten ist eine sehr große Herausforderung, ist noch immer möglich sein, auch was Alexa bzw. Amazon dort vorhat, dass es halt eben ermöglicht wird, über ein Device mehrere sag ich mal, Sprachagenten, wie es Amazon nennt, zu nutzen. Das funktioniert ja auch alles schon und das ist super spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Zurück zu den Voice-Applikationen. Wir haben ja auch jetzt in der Vergangenheit schon geguckt, was sind denn eigentlich so die Applikationen, die Leute halt nutzen und das begrenzt sich halt noch sehr auf einfache Skills bzw. Actions, wie beispielsweise Furz-Skills oder Sound-Skills generell, das Abspielen von Sounds. Und das erinnert ja so ein bisschen zurück an die Anfänge des mobilen Zeitalters, als die ersten mobilen Applikationen gelauncht wurden. Das waren halt auch Applikationen wie ein Furzkissen, die Bierglas-App und so weiter und so fort. Und ja, wenn man sich anguckt, wo der mobile Markt derzeit steht, wie viel Milliarden Umsätze dort generiert werden. Es gibt 3-4 Millionen Apps derzeit. Ich bin mir sicher, dass wir uns da in eine ähnliche Richtung entwickeln werden, was den Voice-Markt betrifft. Und das sieht man halt eben auch deswegen, dass die Voice-Applikationen, die halt eben jetzt genutzt werden, entsprechend noch nicht so komplex sind, dass halt wirklich eher einfache Skills den Markt derzeit noch dominieren. Und das zeigt auch eben unser Tool, was wir jetzt ja vor kurzem gelauncht haben, wo wir analysieren können und uns anschauen können, welche Skills werden denn aktuell viel genutzt, beziehungsweise werden vor allem auch, sag ich mal, häufig bewertet. Und das sind halt eben diese ganzen Skills, die eher zur Unterhaltung dienen. Aber auch da sehen wir durchaus die Entwicklung, dass sich das ändern wird. Wir bald davon wegkommen, dass wir halt eben, sag ich mal, Voice-Applikationen aktivieren, um Sounds abzuspielen. So, und das ist, die Frage ist halt eben, wie schnell das passiert, dass auch Applikationen genutzt werden, die ein bisschen komplexer sind. Und auch das Thema Voice Commerce ist immer noch so ein bisschen am Anfang. Es gibt die ersten Skills, über die man vielleicht mal Sachen kaufen kann. Aber auch die Studie hat gezeigt, dass die Leute das noch nicht akzeptieren beziehungsweise eher unzufrieden sind mit den Funktionen, sag ich mal, über einen Smart Speaker auch einzukaufen. Aber auch hier tut sich einiges und sehen da spannende Entwicklungen bei Alexa und bei den anderen Sprachassistenten. Und ja, Daniel, da würde mich dann auch nochmal interessieren, so du als ITler, was passiert da eigentlich gerade so, vor allem jetzt vielleicht auch bei Alexa und was gibt's für neue Entwicklungen, was kann das für einen Einfluss auf andere Sprachassistenten haben? Wir haben jetzt hier aktuell das Thema auch Alexa Conversations. Was denkst du, wo geht da die Reise hin?
Ja, also generell sehe ich, wie du auch gerade schon gesagt hast, also Voice befindet sich aktuell wie damals, als die ganzen Apps gestartet sind oder auch als das ganze Thema mit dem Internet hochkam. Also im Moment ist es wie so ein schlafender Riese, sage ich gerne. Es ist ein wachsendes Thema, Voice ist ein wachsendes Thema. Aber wir warten irgendwie noch so ein bisschen auf die Initialzündung, um das ganze Thema wirklich explodieren zu lassen. Aber mir ist immer ganz wichtig und uns dreien ja sowieso auch, dass wir jetzt dabei ist und wer als Erster eben jetzt dabei ist, der hat jetzt eben die Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil herauszuarbeiten und erste Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln. Und deshalb beraten wir eben auch Unternehmen und können helfen, gute Use Cases rauszuarbeiten, gucken, wo Voice unterstützen kann. Denn sind wir ehrlich, auch Voice macht nicht immer Sinn, wenn man eben über eine App oder Web schneller als Kunde ans Ziel kommt, dann macht Voice nicht immer Sinn. Aber es gibt eben ganz viele Use Cases, wo Voice Sinn macht und da können wir dann eben bei helfen. Also wir selber haben ja eben auch sehr reichweitenstarke und auch internationale Skills schon entwickelt, wie jetzt zum Beispiel den Stream Player, der in 5 Sprachen und in 9 Ländern mittlerweile aktiv ist und in vielen Ländern ist der Skill auch eben in den Top 10 in den Amazon Skill Charts. Zum Beispiel auch in Brasilien ist er mit dabei, in Spanien, in Deutschland sowieso eigentlich schon immer seit dem Marktstart. Und eigentlich auch einer der erfolgreichsten Skills, die jetzt nicht irgendwie unternehmensgebunden oder brandgebunden sind, sondern eben ein eigener, unabhängiger Skill. Ja, wir haben auch jetzt kürzlich erst den Skill für Kinoheld gelauncht, der eben zeigt, wie Mike gerade auch sagte, dass das Potenzial von Voice und speziell im E-Commerce-Bereich, den Shoppen über Voice kann sehr einfach sein, es kann sehr schnell sein und es kann sehr zielführend sein. Man muss es nur richtig machen. Und wir haben dann eben auf Basis von unserer Studie auch geguckt, wie man das am besten implementieren kann, dass es für den Nutzer einfach ist. Und also im Endeffekt kann man jetzt über den Kinoheld-Skill mit Voice innerhalb von ein paar Sekunden bis zu einer Minute seinen Kinofilm aussuchen, die Spielzeit auswählen, Kino auswählen, Sitzplatz, vielleicht noch Ermäßigung. Und schon hat man rein über Voice auch die Tickets gekauft in seinem E-Mail-Posteingang. Viel einfacher, sind wir ehrlich, geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Also wenn man da überlegt, man muss erst über die Webseite gehen und sich vielleicht gucken, welche Filme sind da, welchen wähle ich, welche Spielzeiten. Und wenn man da tatsächlich einfach sagen kann, so, ich möchte jetzt den Film gucken in dem Kino zu der Uhrzeit, ich brauche 3 Tickets dafür und wir sind alle 3 Studenten, dann hat man ganz schnell eben die Kinotickets gekauft. Und für so einen Voice-Fall oder Voice-E-Commerce macht es dann auch einfach eben Sinn. Technisch ist jetzt natürlich schon deutlich mehr möglich als vielleicht noch vor 3 Jahren, vor 2 Jahren. Man merkt halt einfach, wie weit Amazon und Google und auch Samsung mit den Sprachassistenten sind, wie viel sie da in Arbeit reinstecken, auch um das ganze Thema KI-basiert hintendran das Ganze entsprechend zu unterstützen. Und natürlich entwickeln sich daher auch dann die drei Player mit den Assistenten immer weiter. Jetzt hat ja Amazon erst letzte Woche neue Geräte vorgestellt, die dann auch andere Use Cases noch unterstützen, wie den sich bewegenden oder zum Nutzer hin ausrichtenden Echo Show 10 oder technisch gesehen auch Alexa Conversations, damit man einfach die Möglichkeit hat, wie in einem normalen Gespräch mit Alexa zu sprechen, ohne jetzt diese ganzen meist etwas kruden oder unüblich verwendeten Sprachbefehle zu benutzen. Und Alexa Conversations ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, weil man einfach mit Alexa dann sprechen kann, wie mit einem Menschen eben auch, und sie versteht das und man kann hin und her springen und Alexa versteht trotzdem noch den Kontext, in dem man sich aufhält. Auch wurde jetzt letzte Woche dann in dem Zuge dann vorgestellt, dass Alexa sich eben passiv in Gespräche einklinken kann. Also sie hört dann, wenn man sie dafür aktiviert, die ganze Zeit zu und merkt auf Basis von Tonlage, von Ausrichtung der Gesprächspartner, wann sie angesprochen wird, um dann entsprechend antworten zu können und das Gespräch unterstützen zu können. Und wenn man das sieht und hört, wie das schon funktioniert und was da für Arbeit auch drin steckt. Ich meine, überlegt mal, wenn sich drei Leute im Raum unterhalten und Alexa hört die ganze Zeit zu, wie schwierig das auch sein muss, herauszuhören, wann Alexa wirklich angesprochen ist. Und da hilft das dann eben, dass die Geräte zum Beispiel auch eine Kamera haben, in dem man mit in den Raum reingucken kann und gucken kann, wie ist gerade die Ausrichtung eines Gesichts, aus welcher Richtung kommt der Ton. Und wird vielleicht auch die Tonlage verändert, weil man eben die Alexa dann anspricht. Und das ist auch technisch gesehen so mega spannend und bietet so viele neue Möglichkeiten, dann auch dafür zu entwickeln. Und ich denke, wie der Mike gerade sagte, wir befinden uns wirklich noch am Anfang. Und da ist so viel möglich. Und das wird echt, echt spannend noch in der nächsten Zeit.
Ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du angesprochen hast, was, glaube ich, generell für alle Sprachassistenten in der Zukunft gelten wird. Und zwar ist das, glaube ich, so ein bisschen die Proaktivität, weil aktuell ist es noch einfach so, dass wir ja aktiv die Sprachassistenten, sag ich mal, ansprechen müssen. Und ich finde auch, dass das so der nächste Schritt sein muss, dass die halt eben proaktiver werden. Einfach mal ein Beispiel, man hat ja gewisse Morgenroutinen und ich meine, wenn man dann ganz genau weiß, wenn man morgens aufsteht, dass dann irgendwie proaktiv gesagt wird, hey, als Beispiel, draußen regnet es, wenn heute nur 10 Grad, zieh dir die passenden Klamotten an. Das nur mal als Beispiel. Oder halt auch, wenn man halt in der Küche ist, man will was kochen, da kann die Alexa zum Beispiel auch proaktiver werden. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Use Cases.
Ja, wo die Altenpflege auch, ne? Altenpflege auch ein ganz prädestinierter Fall für Proaktivität. Ja. Menschen, ob sie jetzt krank sind, sage ich mal, oder also so wie Altersdemenz oder einfach auch alt sind, sage ich mal, die dann proaktiv anzusprechen, zu fordern, einzufordern, quasi in den Dialog reinzuholen, finde ich, macht auch total Sinn an der Stelle. Ansonsten würde ich gerne noch mal ganz kurz an eine Stelle aufgreifen, Daniel, die du gesagt hast, die ich total richtig und spannend fand, ist eben so dieser schlafende Riese. Das habe ich gerade mir so noch gemerkt als Stichwort. Und auch sagt das so, die Frage, wo macht Voice Sinn? Macht nicht überall Sinn. Das würde ich gerne ein Stück weiterdenken und umdrehen an der Stelle und vielleicht sagen so, was macht wann Sinn? Weil wieder so aus dem Beto-Blickwinkel, sage ich mal, jetzt geht es ja weg von so grafischen Interfaces, wie wir jetzt die letzten Jahrzehnte hatten, eben hin zu Conversational Interfaces. Und da ist natürlich dann, da geht dann, glaube ich, so eine 360-Grad-Bogen irgendwie auf. Und im Grunde genommen muss es dahin gehen, dass es im Grunde genommen, man hat, klar, da gibt es eine Alexa, da gibt es einen Google Assistant. Am Ende gibt es aber auch diverse Chatbots. Es gibt einen Facebook Messenger. Es wird App-Integration geben. Und im Grunde genommen basiert das dann alles irgendwie so auf Bots. Ne? Man hat irgendwie einen Textbot, einen Sprachbot, irgendwie eine Multi-Experience. Und der User kommunikativ mit dem System, der Maschine interagieren, und im Grunde genommen muss dann das, was eben gerade da ist und das, was sich gerade anbietet im Kontext, in dem sich der Nutzer befindet,
wie er quasi mit der Maschine sprechen kann. Und ob das dann ein Facebook-Messenger ist, ob das irgendwie ein Slack, eine Alexa, ein Google Assistant, WhatsApp, hey Mercedes, irgendwie ein Apple Business Chat oder whatever. Im Grunde genommen geht's darum, ne, was macht in welchem Kontext Sinn. Und das wird zu einem ganz neuen Ballon führen. Also im Grunde genommen wird das ein ganz neues Frontend, was per, also so kommunikativ interagiert und omnipräsent ist. Also wenn ich jetzt online gehe, ne, dann muss ich irgendwie mein Smartphone rausholen, muss ich an den Rechner setzen und gehe quasi online. In Zukunft, auch gerade noch mit 5G und Internet of Things, dann liege ich auf der Gartenliege und gehe so per Zuruf, bin ich quasi im Internet.
Ja.
Also das ist abstrakt gesehen, das ist Wahnsinn, was das im Endeffekt dann auch bedeutet für die Companies. Das geht dann auch ein Stück weit deutlich darüber hinaus, was jetzt, sage ich mal, in Alexa Skill oder in Google Action oder in Bixby Capsule da bieten kann.
Richtig. Also gerade auch, was du gerade angesprochen hattest, das Thema mit der Unterstützung für ältere Personen oder das kann man ja auch weiterfassen, wenn man sagt, im Gesundheitswesen. Und gerade da wird es dedizierte Sprachassistenten geben, die wirklich das, was das Wort eben aussagt, eine Assistenz bieten. Also nicht einfach nur da sind und irgendwelche stumpfen Fragen beantworten, sondern tatsächlich auch mal, wie der Mike gerade aussagte, dieses Proaktive, dass sie kontextbasiert eben wissen, so wo sind wir gerade, um wen geht es gerade. Und da wird es in Zukunft sicherlich viel mehr hingehen. Und dann nicht eben nur auf Alexa oder Google bezogen, sondern jede Art von irgendwelchen Sprach- oder Sprachassistenten, Bots, dass man einfach den Nutzer wieder mehr in den Mittelpunkt stellt und oder den Endkunde und für ihn passende Assistenzsysteme entwickelt, wie auch immer die dann aussehen. Voice-basiert, textbasierte Chatbots oder eben auch eine Webseite. Ich meine, da kann man als digitale Agentur kann man absolut überall da beraten, was dieses ganze Thema angeht. Und das wird definitiv in der nächsten Zeit in die Schiene gehen, dass es wirklich Assistenzsysteme sind, die proaktiv unterstützen, die einem wirklich das Leben erleichtern und Aufgaben abnehmen. Und das wird, glaube ich, definitiv eines der Themen in den nächsten Jahren werden.
Ja, genau. Und ich glaube auch tatsächlich die Kommunikation unter den verschiedenen Sprachsystemen auch, das ist auch super spannend. Ich finde, das macht Amazon schon sehr intelligent, die ja auch andere Partner und Sprachassistenten halt zulassen. Und es wird ja, oder es ist ja schon möglich, dass man halt, sag ich mal, über verschiedene Wake-Words auch verschiedene Sprachassistenten bedienen kann. Und das Spannende ist halt eben, wenn dann mal irgendwie vielleicht Alexa die Antwort nicht weiß, ist sie durchaus in der Lage, jetzt auch auf andere Sprachassistenten zu verweisen, die vielleicht in dem Fall besser sind. Und das finde ich halt super spannend, weil ich denke auch, dass die Reise dorthin gehen wird, dass vielleicht die meisten Leute schon irgendwie Alexa und Google Assistant nutzen, aber schon auch dedizierte Systeme, die halt für manche Anwendungen eben einfach besser geeignet sind. Und wenn wir dann mal an verschiedene Use Cases nachdenken, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, das ist für mich ja eigentlich so der super Use Case. Ich habe meine Hände quasi am Lenkrad und ja, das gibt es da Einfaches als alle anderen Funktionen, wie Sprache zu steuern. Und da ist man auch immer so bei der Diskussion, ja, warum sollten denn eigentlich Autokonzerne ihren eigenen Sprachassistenten entwickeln? Warum verlassen die sich nicht einfach nur auf Alexa und oder auf einen Google Assistant? Ich finde, das sind schon immer so auch so Fragestellungen, die sehr viele Unternehmen, vor allem sehr viele große Unternehmen haben. Und ich finde, es macht durchaus auch Sinn oder es gibt eine Daseinsberechtigung, dass es halt eben auch andere Sprachsysteme gibt, da zum Beispiel jetzt ein VW oder so in ihrem Ökosystem, sag ich mal, den Sprachassistenten anders gestalten können, als jetzt irgendwie Alexa und Google Assistant machen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da gibt es halt eben auch sehr viele Beratungsansätze, gerade bei den größeren Unternehmen, die auch auf eigene Sprachassistenten setzen. Und am Ende des Tages reden wir hier über Sprachmodelle, die sich im Prinzip alle sehr ähneln. Und das finde ich halt eben auch sehr, sehr spannend, wo da die Reise hingehen wird. Und sehe da durchaus sehr viel Potenzial, was im Bereich betrifft.
Ja, total. Ich glaube, das sind auch immer so zwei Seiten, die man da beleuchten muss. Einmal geht es natürlich um die Daten. Wenn du jetzt die deutschen Automobilhersteller siehst, wollen die die Herrschaft über ihre Daten, über ihre Nutzerverbindungen oder sollen die irgendwo anders hingehen? Und dann natürlich auch nochmal so das, sag mal so, das Domainwissen in Verbindung mit Vertrauen. Ja. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, mein Paradebeispiel ist da immer so ein bisschen das Krankenhaus, wo man ja nicht so gerne ist, aber wenn man jetzt mal dort sein muss und liegt dann dort im Bett und dann kommt zukünftig der Arzt rein und sagt, hey Alexa, und diktiert da meine Krankheitsakte rein, das würde sich für mich irgendwie total befremdlich und falsch anfühlen. Wohingegen, wenn die jetzt ihr eigenes Sprachmodell, ihre eigene Conversational User Interface Plattform haben, die dann quasi bei denen gelagert ist, macht das für mich durchaus viel mehr Sinn. Und dass der Bot dann wieder mit einem anderen Bot kommuniziert. Und was du jetzt auch noch erwähntest, Daniel, eben so diese Kundenzentrierung, das ist schon fast eine extreme Kundenzentrierung. Also alles geht ja dahin, dass im Endeffekt ein viel besseres Kundenerlebnis und wird und das zu einem großen Serviceversprechen führen soll und auch wird. Ich muss auch mal so ein bisschen an den Philipp Westermeier, seine letzte Präsentation jetzt diesjährig, State of the Internet nennt das, glaube ich, denken, wo es darum geht, durch welche Welt man eigentlich durch muss, wenn man sich eine Reise buchen möchte. Oder wenn ich an meine Vergangenheit der Gas- und Strompreisvergleiche denke, man jetzt mal so auf Check24 geht und seinen Stromtarif wechseln möchte. Also das ist ja der blanke Horror, sich da durch zu navigieren und dann quasi das zu finden, was man möchte, geht eigentlich gar nicht. Und da eben auch wieder dieses Kundenerlebnis innerhalb eines Dialogs klar zu formulieren, was ich möchte, was ich suche. Und dann geht der Bot für mich in die Aktion rein. Ich muss eben nicht 5 Kontextmenüs öffnen und hier nochmal vergleichen und dann hat der eine das, was dem anderen wiederum fehlt und komme irgendwo ganz beschwerlich an, wo ich hin möchte, sondern ich habe ein Thema, ich habe einen Use Case, so den kann ich quasi in einem Dialog, ob das jetzt wieder mit einem Textbot oder einem Sprachbot ist, haben wir dahingestellt und dann wird das für mich erledigt. So, dann kriege ich eben meinen Tarif zugestellt.
Genau, quasi es ist, du überspringst Hierarchien. Es ist nicht mehr so, du musst 20 Klicks tätigen und bist an deinem Ziel, sondern du kannst quasi direkt in eine Hierarchie, sag ich mal, reingehen. Du kannst Schritte überspringen und das ist halt eben auch so das Smarte und korrekt. Das ist, geht andererseits natürlich über Voice, aber wie du auch schon gesagt hast, geht auch über ein Chatbot. Das finde ich halt auch sehr smart, ja, dass du mit einer Anfrage quasi dein Anliegen lösen kannst. Und das finde ich super spannend.
Ja. Und da muss man natürlich auch mal überlegen an der Stelle, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen, die sich auf diese Reise begeben, also auch für deren Daten, für deren gesamten Infrastruktur. Wie wollen die dieses Kundenerlebnis erzeugen? Was muss dafür, was für Baustellen müssen da geöffnet werden oder geschlossen werden und bearbeitet werden? Das ist heutzutage sind die Sachen ja ganz anders verteckt. Ne? Also wenn ich jetzt auch mal wieder an Lumas denke, ganz tolles Produkt, einen wahnsinnig tollen Künstlerkatalog mit den ganzen Artists und zahlreichen Werken. Und da kann ich mich natürlich durchnavigieren auf der Website. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte was mit Meer, also wo ein Ozean drauf ist oder Wasser. Ne? Das geht schon so, filtern. Aber ja, soll das jetzt bei Nacht oder bei Tag sein? Oder ich habe eine Idee von einem Künstler oder einem Werk und sage, was ist denn so wie? Also gibt es da so verschiedene Herangehensweise über einen Dialog, wo ich quasi zum Ziel kommen kann. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wie müssen denn die Daten rückseitig gelagert sein, aufgebaut sein, strukturiert sein, vom Produktkatalog über Services, Kundendatenbank, Accounts, alles. Das ist natürlich ein steiniger Weg, der dazu gehen ist. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da wollen wir ja auch helfen dabei.
Genau, und das, definitiv. Ja, das erfordert natürlich auch so ein bisschen Investitionsbereitschaft. Und ja, Daniel hat es ja auch eben schon erwähnt, dass man jetzt durchaus noch Wettbewerbsvorteile haben kann, wenn man sich halt frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigt und das Thema auch Dateninfrastruktur und dass man da in der Zukunft gerüstet ist. Und ich glaube, jeder, der jetzt testet und schaut, sich da eine gewisse Infrastruktur aufzubauen, auch intern die Teams entsprechend aufzustellen, dass man da irgendwie vorwärts kommt, finde ich jetzt schon irgendwie ziemlich wichtig. Und ja, wir sehen das ja auch, dass das bei vielen Unternehmen tatsächlich über so Innovationsabteilungen funktioniert und viele Unternehmen tatsächlich da auch schon seit 2-3 Jahren Sachen testen. Und ich glaube auch, dass man da einfach am Ball bleiben muss und eben jetzt viel testen muss, um auf den verschiedenen Plattformen präsent zu sein und halt eben auch die Erfahrungen zu sammeln, um dann halt eben auch die ganzen Weiterentwicklungen, die jetzt in naher Zukunft kommen werden, die eben mitnehmen zu können.
Zeigt aber auch die Form der Silos, ne? Wie du jetzt richtig sagtest, so Innovationsabteilung ist auch ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt mal wieder runterbrechen auf das Trendwort Voice, wo ist das eigentlich gelagert? Ist das jetzt irgendwie im Produktteam, im Marketingteam, ist es im Innovationsteam? Und genau so ist halt das Denken und so liegen im Endeffekt auch die Daten verstreut. Ne? Das sind alles so Silos in den einzelnen Teams und das muss halt alles aufgebrochen und vereint werden, um eben dieses Nutzererlebnis zu erzeugen. Und dann, also meine Historie, was ich an Companies gesehen habe, war, dass das Thema Daten also oftmals schwierig und das zeigt natürlich auch auf ein bisschen den Time Horizon und welcher Weg da gegangen werden muss. Und das sehe ich genauso. Also jetzt klar, es ist jetzt frühphasig, aber jetzt muss man halt auch anfangen, um im Endeffekt, wenn das dann durchbricht, seine eigenen Daten im Griff zu haben und loslegen zu können. Weil wenn man dann erst startet, wenn die neuen Interfaces oder Maschinenkommunikation oder wie man es nennen möchte, sich etabliert und vollends da ist, dann hat man halt einen wahnsinnigen Wettbewerbsnachteil und das dann auch mal schnell über 1, 2, 3 Jahre.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich meine, das beste Beispiel ist ja auch so das Thema Mobile. Es wurde ja schon jahrelang prognostiziert, dass das Mobile die Zukunft ist und es findet ein Wechsel statt. Und ja, das in der Beratungszeit war es tatsächlich so, dass das viele Unternehmen wirklich nicht ernst genommen haben und auch da viel zu spät agiert haben. Und ich meine, man sieht ja jetzt die Konsequenz. Ja, das vor allem das, was Google, wie stark mobile gepusht wird, das eigentlich nur danach bewertet wird, nach einer mobilen Performance. Und ja, es wurde schon jahrelang prognostiziert und dann war es da und viele Unternehmen haben noch nicht mal ansatzweise Strukturen geschafft, um darauf reagieren zu können. Und ja, in dieser Phase befinden wir uns jetzt auch. Man kann eigentlich nur die Empfehlung auszusprechen, eben frühzeitig sich damit zu beschäftigen, damit auch vor allem halt große Konzerne da überhaupt noch mithalten können. Da sicherlich hier der Switch nochmal größer sein wird, als jetzt irgendwie von Desktop zum Mobile. Und ich glaube, das unterschätzen einfach noch sehr viele.
Ja, und dann kommen natürlich auch junge Unternehmen rein, genau in diese quasi in diese entstehenden Freiräume. Und bauen dann Produkte und Services, die halt nur auf conversational münzen und müssen quasi nichts umbauen. Die bauen es einfach neu und können dann deutliche Marktanteile gewinnen. Ja. Spannend. Also man sieht auf jeden Fall über das so ein bisschen aktuell omnipräsente Amazon Alexa geht das deutlich hinaus. Und ja, mal als vielleicht noch ein kleiner Ausblick für den Podcast. Wir werden jetzt überall reingehen, werden ein paar spannende Interviewpartner in den Podcast reinholen und eben genau über diese Themen sprechen. Ne? Das geht dann so, wer ist vorn auf Alexa, auf Google Assistant, wer hat spannende eigene Assistenzsysteme, ob das, wie gesagt, Bots, Textbots sind, Sprachbots sind, wer hat Use Cases oder ist in Branchen unterwegs, die es lohnt zu beleuchten und da Erkenntnisse zu teilen. Sind wir wieder so ein bisschen bei Beto Research, wo ich oder wir dem Podcast auch so ein bisschen angesiedelt sehen, geht es ja auch wieder darum, das alles ein bisschen nach vorn zu treiben und Erkenntnisse, wie ich sagte, eben zu teilen. Ja. Habt ihr noch irgendwas?
Ich denke, so als Einstieg für die erste Episode haben wir doch einen ganz guten Ausblick gegeben, wo die Reise hingehen kann. Und ich freue mich da schon auf die kommenden Episoden und vor allem auf spannende Interviewpartner.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also es war eine spannende erste Folge, wo wir jetzt über die ganzen Themen gesprochen haben, wo es hingehen wird, vor allen Dingen auch. Und gespannt, wo es in den nächsten Folgen hingeht.
Alright, dann lieben Dank. Und
danke.
Wir sind raus.
Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten. Mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.